Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wir befinden uns heute im Kirchenjahr einen Sonntag vor Palmsonntag. Darauf folgt dann der Ostersonntag. Diese Zeit, sie beginnt traditionell an Aschermittwoch, ist eine Zeit des Gedenkens an das Leiden Jesu. Viele Menschen fasten und verzichten auf Dinge zwischen Aschermittwoch und Gründonnerstag oder Ostersonntag. In diesem Jahr verzichten wir aufgrund der Corona-Krise unfreiwillig auf viele Dinge. Es ist die Zeit im Jahr, in der wir uns ganz besonders daran erinnern, dass Jesus für uns Schmerzen litt und gefoltert wurde. Schon Jesaja prophezeite über Jesus, er sei ein Mann der Krankheit. Wir finden dies in Jesaja 53, Verse 3 bis 5. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden, ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünden zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Zeit vor Ostern ist sinnbildlich und in diesem Jahr sogar ganz konkret die Zeit der Schmerzen, der Krankheit und des Leides. Unsere Stadt, unser Land, ja und die ganze Welt ist im Würgegriff dieses Coronavirus, dieser Krankheit Covid-19. Und dann kommt dieser Sonntag, dieser Palmsonntag, der für mich wahrscheinlich merkwürdigste Sonntag im gesamten Kirchenjahr. Es ist der Sonntag, an dem wir Jesus als den feiern, der er ist, der König der Könige, der Herr über alle Regierenden. Und gleichzeitig leitet dieser Sonntag die schmerzvollste Woche des Jahres ein, die Karwoche mit ihrem Höhepunkt an Karfreitag, wenn wir Jesu Tod gedenken. Und erst am Sonntag feiern wir dann das höchste Fest der Christenheit, die Auferstehung Jesu von den Toten. Auf den Tod folgt die Auferstehung und auf Krankheit folgt Heilung. Ich möchte heute mit euch in einen Text schauen, der unmittelbar vor den Ereignissen des Palmsonntages steht. Ich möchte dort mit euch auf dieses Thema Krankheit, Schmerz und Leid blicken. Jesus war mit seinen Jüngern lange in Galiläa unterwegs gewesen und hatte dort gepredigt, geheilt und Wunder getan. Er brach nun mit seinen Jüngern in Richtung Judäa, in Richtung Jerusalem auf. Dort wollte er mit seinen Jüngern das Passafest feiern und dort würde er gekreuzigt werden. In Galiläa hatte er viel mit den Jüngern erlebt und ist dort vielen Menschen begegnet. In den Begebenheiten in Galiläa berichtet uns Markus, dass es viel um Jüngerschaft und Nachfolge ging. Petrus hatte Jesus als den Messias, den erwarteten Retter, bezeichnet und erkannt, wer Jesus wirklich ist. Daraufhin hatte Jesus seinen Jüngern zum ersten Mal erklärt, dass er bald leiden, sterben und auferstehen würde. Und dann lehrte Jesus die Menschen wieder, was es bedeutet, Jünger zu sein. In Markus 8, Vers 34 beispielsweise: Wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Drei der Jünger wurden Zeuge von Jesu Herrlichkeit auf einem Berg. Dort sahen sie Jesus mit Elia und Moses. Dann wurden die Jünger Zeuge, wie Jesus einem Jungen einen Dämon austrieb. Und ein zweites Mal erklärt er seinen Jüngern, dass er bald sterben wird. In Markus 9, 30 bis 32. Sie gingen von dort weiter und zogen durch Galiläa. Jesus wollte jedoch nicht, dass jemand davon erfuhr, denn er hatte seinen Jüngern wichtige Dinge zu sagen. Der Menschensohn wird in die Hände der Menschen gegeben, erklärte er, und sie werden ihn töten. Doch drei Tage, nachdem man ihn getötet hat, wird er auferstehen. Die Jünger konnten mit dieser Aussage nichts anfangen, aber sie wagten auch nicht, ihn zu fragen. Stattdessen entbrannte unter den Jüngern ein Streit, wer der Größte unter ihnen sei. Sie hatten es wirklich nicht verstanden. Dann brachte man Kinder zu Jesus und die unverständigen Jünger wollten sie fortjagen. Doch Jesus ließ die Kinder zu sich kommen und segnete sie. Jesus lehrte weiter darüber, was es bedeutet, ihm nachzufolgen. Und zum dritten Mal kündigt er seinen Tod und seine Auferstehung an. Da waren sie schon im Gebiet Judäa auf dem Weg nach Jerusalem. Doch bevor sie Jerusalem erreichen sollten und Jesus dort an Palmsonntag als König einziehen sollte, kam sie durch Jericho, eine der ältesten Städte der Welt. Dort kommt es zu einer Begebenheit, die wir uns nun genauer ansehen wollen. Ich lese Markus 10, Verse 46 bis 52. Sie kamen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand, Bartimäus, der Sohn des Timäus. Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle still sein. Doch er schrie nur umso lauter: Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Jesus blieb stehen und sagte: Ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm: Hab ne Mut, steh auf, er ruft dich. Da warf der Mann seinen Mantel ab und sprang auf und kam zu Jesus. Was möchtest du von mir? Fragte Jesus. Lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Da sagte Jesus ihm: Geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen, nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Es handelt sich hier um eine der bekanntesten Heilungsgeschichten der Evangelien. Jesus heilt einen Blinden. Wie das genau passiert, wollen wir uns einmal Vers für Vers ansehen. Es geht los in Vers 46. Sie kamen nach Jericho. Als Jesus mit seinen Jüngern und einer großen Menschenmenge von dort weiterzog, saß ein blinder Bettler am Straßenrand. Bartimäus, der Sohn des Timäus. Ein Blinder am Straßenrand war nichts Ungewöhnliches. Zum einen gab es im Orient zu Jesu Lebzeiten deutlich mehr Blinde als heute. Die Menschen erkrankten an einer der zahlreichen Infektionskrankheiten des Orients und als Folge dieser Infektionen erblindeten viele. Zum anderen war es so, dass Blinde oder anderweitig Behinderte keiner Erwerbstätigkeit nachgehen konnten. Ein Blinder konnte nicht zu seinem eigenen Lebensunterhalt oder dem der Familie beitragen. Diesen Menschen war es gestattet zu betteln, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Im Judentum war das Geben von Almosen eine Tugend und ein solcher Bettler bekam so genügend zusammen, um zu überleben. Insbesondere in Jericho, an dieser Straße war es möglich, genügend Geld zu erbetteln. Viele Juden kamen hier vorbei auf ihrem Weg zu den Festen und nach Jerusalem, dort wo der Tempel stand. So wie Jesus und seine Jünger, sie waren auf dem Weg zum Passafest. Ungewöhnlich ist an dieser Stelle der Erzählung, dass der Name des blinden Bettlers genannt wird. Bartimäus. Bar bedeutet im Aramäischen Sohn. Bartimäus bedeutet also Sohn des Timäus. Dass dieser Name hier erwähnt wird, hat möglicherweise mit dem letzten Vers zu tun. Dort steht: Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Dieser Vers und die Erwähnung des Namens Bartimäus könnten bedeuten, dass die Empfänger des Markus-Evangeliums eben diesen Bartimäus persönlich kannten. Der zweite Vers unseres Textes, der Vers 47. Er hörte, dass es Jesus von Nazareth war, der vorbeikam. Da fing er an zu rufen: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Bartimäus musste bereits irgendetwas über diesen Jesus aus Nazareth gehört haben, über seine Predigten und seine Wunder. Er hörte die Menschenmenge und jemand sagte ihm: Der, dem die Menge folgt, ist dieser Jesus aus Nazareth. Und Bartimäus wusste aus Erzählungen, dass dieser Mann Krankheiten heilen kann. Also ergreift er die Gelegenheit beim Schopf. Doch statt Jesus von Nazareth zu rufen, ruft er etwas anderes. Er ruft Jesus, Sohn Davids. Damit identifiziert Bartimäus Jesus als den von den Juden erwarteten Messias. Gemäß den alttestamentlichen Verheißungen würde dieser Messias ein Nachkomme König Davids sein, was Jesus nachweislich war. Das Volk Israel erwartete einen Nachkommen Davids, der als König Frieden und Heil bringen würde. Schon König David selbst wurde dies durch den Propheten Nathan von Gott versprochen. Wir finden dies in 2. Samuel 7, Verse 12 bis 14. Wenn deine Tage erfüllt sind und du dich zu deinen Vätern legst, werde ich deinen leiblichen Sohn als deinen Nachfolger einsetzen und seinem Königtum Bestand verleihen. Er wird für meinen Namen ein Haus bauen und ich werde seinem Königsthron ewigen Bestand verleihen. Ich will für ihn Vater sein und er wird für mich Sohn sein. Wenn er sich verfehlt, werde ich ihn nach Menschenart mit Ruten und mit Schlägen züchtigen. Bartimäus rief hier Sohn Davids. Genauso gut hätte er auch Sohn Gottes oder versprochener König oder Messias rufen können. Es ist also mehr als nur eine Anrede. Es ist ein Bekenntnis und eine Erkenntnis, wer dieser Jesus aus Nazareth wirklich ist. Und darüber hinaus sagt er auch, was er Jesus zutraut und was er sich wünscht. Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Er bittet Jesus darum, dass er seine Not und Blindheit wahrnimmt und ihm hilft. Er traut Jesus zu, dass er derjenige ist, der ihn aus dieser menschlich gesehenen, völlig ausweglosen Situation befreien kann. In dem Moment, in dem wir Jesus um Heilung bitten, erkennen wir automatisch unsere eigene Geschöpflichkeit und Gott als den Schöpfer an. Wir erkennen unsere eigene Begrenztheit und seine Grenzenlosigkeit in Zeit und Raum. Wir bekennen unsere eigene Ohnmacht und seine Allmacht. Denn jeder Atemzug ist ein Geschenk seiner Gnade mit uns. Gott kann eine Krankheit gebrauchen, um dir dies bewusst zu machen. Denn wofür braucht der Mensch Gott, solange er davon überzeugt ist, dass er aus sich heraus stark und unabhängig genug ist? Der Trend in unserer Gesellschaft geht dazu, sich selbst die eigene Machtlosigkeit gegenüber einer Krankheit nicht einzugestehen. Ja, unsere Medizin hat es sehr weit gebracht und ich betrachte das als Geschenk Gottes. Aber wenn die Ärzte nicht weiterkommen, dann versuchen wir es mit einer besonderen Ernährung, glutenfrei, laktosefrei und so weiter. Oder mit Homöopathie, mit alternativer Medizin. Die Menschen gehen zu Schamanen und zu Heilern. Das alles kann Ausdruck unserer Selbstüberschätzung von uns selbst sein. Gott ist die Quelle des Lebens und somit auch die Quelle der Gesundheit. Jede Krankheit ist eine direkte oder indirekte Folge dieser Sünde von uns Menschen. Ungehorsam und Rebellion gegen Gott. Also auch zu meinen, man selbst sei ja respektabel genug. Genau da kann Gott dieses Übel Krankheit gebrauchen. Wie er die Krankheit bei Hiob oder auch bei Paulus, den Stachel im Fleisch, nutzte. Er kann eine Krankheit nutzen, um uns zu brechen, um unser selbstbezogenes Leben zu zerbrechen. Wenn eine Krankheit uns in die Gegenwart Gottes zwingt, werden wir ihm unweigerlich bekennen müssen, dass wir keine Kontrolle über unser Leben haben. Wir sind völlig abhängig von Gott. Was passiert, wenn wir das tun, können wir auch bei Bartimäus entdecken. In Vers 48. Von allen Seiten fuhr man ihn an, er solle still sein, doch er schrie nur umso lauter, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Diese Menschen empfanden es offenbar als unangenehm, dass dieser Blinde plötzlich laut rief. Es wird zwar nicht explizit erwähnt, aber ich gehe davon aus, dass auch die Jünger dem Bettler zu verstehen gaben, er möge still sein. Sie waren auch in der Menge und hatten zuvor Ähnliches getan. Erst kurz zuvor hatten sie versucht zu verhindern, dass man Kinder zu Jesus brachte. Aus zwei Gründen könnten die Menschen versucht haben, diesen blinden Bettler zum Schweigen zu bringen. Der eine war, dass sie diesen Bittsteller einfach als lästig empfanden. Er störte sie auf dem Weg durch die Stadt. Der andere Grund hat auch eine geistliche Dimension. Dieser Bettler rief ja nicht Jesus von Nazareth, sondern Sohn Davids. Er rief nicht nach einem Wanderprediger aus der Provinz, sondern nach dem Messias, dem Retter Israels. Möglicherweise wurde dieses offene Bekenntnis, dass Jesus der Messias ist, als unangebracht empfunden. Rabbi und geistliche Autorität, ja, na klar, ist Jesus. Wanderprediger mit tiefen theologischen Einsichten, ja, ist er auch. Wundertäter mit Vollmacht, ja, offensichtlich, ist er auch. Revolutionsführer, der das Volk von den römischen Besatzern befreit, unbedingt, das sollte er sein. Sohn Gottes und Messias? Wie bitte? Naja, das geht dann vielleicht doch etwas zu weit. Was hat dieser Bettler nur für ein problematisches Messiasverständnis? Wir wissen nicht, was die Jünger und die umstehenden Menschen tatsächlich motivierte, diesen blinden Bettler anzufahren und zum Schweigen zu bringen. Wir wissen nur, Bartimäus ließ sich nicht zum Schweigen bringen. Er schrie noch lauter und Jesus reagiert. In Vers 49. Jesus blieb stehen und sagte, ruft ihn her. Sie riefen den Blinden und sagten zu ihm, habt nur Mut, steh auf, Er ruft dich. Jesus blieb stehen. Eine Menschenmenge um ihn herum. Er hatte eigentlich das Ziel, die Stadt lediglich zu durchqueren auf seinem Weg nach Jerusalem. Jetzt blieb er für jemanden stehen, für einen blinden Bettler. Er gab diesem Blinden damit die Chance, ihn zu finden. Dort, wo Bartimäus zuletzt Jesus' Stimme vernommen hatte, dort konnte er Jesus jetzt finden, denn Jesus wartete. So geht Jesus mit den Kranken, den Schwachen und den Benachteiligten um. Er weiß um ihre Einschränkungen und ihre Bedürfnisse und er geht darauf ein. Das ist eine Besonderheit dieser Geschichte. Bartimäus wird nicht zu Jesus gebracht und Jesus wird auch nicht hinzugeholt, um ihm zu helfen. Jesus gibt Bartimäus die Möglichkeit, aus eigener Kraft zu ihm zu kommen. Er kommt ihm entgegen, indem er stehen bleibt und Bartimäus so auf seine Stimme zugehen kann. Bei aller Machtlosigkeit und Ohnmacht, die wir in Krankheit und körperlicher Einschränkung verspüren, und so sehr wir auf Jesus und seine Gnade angewiesen sind, ist dieser Jesus so einfühlsam und gütig. Er prahlt nicht mit seiner Macht und er spielt sich auch nicht auf. Pädagogen würden sagen, Jesus arbeitet hier ressourcenorientiert. Das bedeutet, er nimmt das, was Bartimäus kann und verhilft ihm damit zu einer Verbesserung. Der beste Arzt, der beste Pädagoge, Sozialarbeiter und Sohn Gottes, den man sich vorstellen kann. Noch eine Randbemerkung zu diesem Vers. Schaut euch die umstehenden Leute an und bedenkt, das könnten auch wir sein, die Christen, die, die jetzt schon Jesus Nachfolger sind. Ey, sei doch mal still, spinnst du hier so rumzubrüllen? Reiß dich mal zusammen. Und Jesus sagt, ruf diesen Mann her. Hey, steh auf, super, Jesus ruft dich, lauf doch hin. Was für ein heuchlerisches Verhalten, wie ein Fähnchen im Wind. Lasst uns wachsam und aufmerksam sein, dass wir nicht wie diese umstehende Menschenmenge sind. In Vers 50 geht es weiter. Da warf der Mann seinen Mantel ab, sprang auf und kam zu Jesus. Dieser Mantel, der hier erwähnt wird, war eine Art Obergewand, das normalerweise mit einem Gürtel gehalten wurde. Also rennen konnte man damit nicht wirklich. Bei großer Kälte diente dieses Gewand als Mantel und bei Nacht als Decke. Und vermutlich saß Bartimäus darauf oder er hatte dieses Obergewand vor sich ausgebreitet. Markus will uns hier wohl sagen, dass Bartimäus nicht nur sein Obergewand wegwarf, sondern dass er alles hinter sich ließ und sich nun allein auf Jesus verließ. Dieser Mantel, der ihn vielleicht gehindert hätte, wenn er ihn mit einem Gürtel trug, er war nicht länger wichtig. Alle Hoffnung lag auf Jesus. Und Jesus fragte ihn in Vers 51. Was möchtest du von mir? Fragte Jesus. Lieber Herr, antwortete der Blinde, ich möchte sehen können. Jesus fragt den Mann, was er möchte. Ist das nicht offensichtlich, was dieser blinde Bettler Bartimäus von Jesus will? Hatte er nicht schon laut gebrüllt, erbarme dich? Doch Jesus ist einfühlsam und geht auf die Bedürfnisse dieses Mannes ein. Ich kann mir nicht vorstellen, wie machtlos man sich als blinder Mensch im antiken Jericho gefühlt haben muss. Und Jesus bezieht hier diesen Willen von Bartimäus mit ein. Bartimäus ist an diesem Prozess der Heilung aktiv beteiligt. Im Originaltext spricht Bartimäus Jesus mit der Bezeichnung Rabuni statt Rabbi an. Im Hebräischen eine besonders ehrenvolle Anrede für einen Lehrer und Schriftgelehrten. Sie kommt insgesamt nur zweimal im Neuen Testament vor. Die andere Erwähnung findet sich im Johannesevangelium, als der auferstandene Jesus an Ostern Maria erscheint und sie ganz erstaunt Rabuni ausruft. Bartimäus möchte sehen oder er möchte wiedersehen. Aus der Übersetzung geht nicht wirklich hervor, ob Bartimäus früher einmal sehen konnte. Die Vermutung liegt aber nahe. Und dieser Wunsch des Bartimäus ist zutiefst biblisch und gottesfürchtig. Krankheit im Allgemeinen ist die Folge einer gefallenen Menschheit. Einer Menschheit, die sich von Gott, der Quelle des Lebens, entfernt hat. Bartimäus ist mit seinem Wunsch nach Gesundheit also nicht egoistisch, sondern er steht im Einklang mit Jesu Wunsch nach Heilung. Der letzte Vers. Da sagte Jesus zu ihm, geh nur, dein Glaube hat dich gerettet. Im selben Augenblick konnte der Mann sehen. Nun schloss er sich Jesus an und folgte ihm auf seinem Weg. Den griechischen Originaltext könnte man auch übersetzen mit Dein Glaube hat dich geheilt oder Dein Glaube hat dich gesund gemacht. Aber das würde wohl die ganzheitliche Dimension der Heilung nicht widerspiegeln, die Bartimäus hier erfuhr. Er wurde nicht nur gesund und konnte wieder sehen, sondern er hatte auch erkannt, wer dieser Jesus war. Er war der Sohn Davids und damit der Sohn Gottes, der Messias. Also ging er auch nicht einfach nach Hause und feierte nicht einfach eine Party, sondern er schloss sich Jesus an. Er wurde ein Nachfolger. Und so wird aus der Heilungsgeschichte eine Nachfolgegeschichte. Die Tage und Wochen zuvor hatte Jesus auf seine Geschichte hingewiesen, dass er sterben wird, dass er den Tod ein letztes und endgültiges Mal besiegen wird. Und dann wird aus Karfreitag dieser Heilungsgeschichte der Welt, dieser Tag, an dem die Welt umfassende Heilung und Errettung erfährt, an Ostersonntag eine Nachfolgegeschichte. Jesus bleibt nicht im Grab, er lebt und er ruft die Menschen auf, ihm nachzufolgen. Und so wird aus dieser kurzen Begebenheit zwischen Jesus und Bartimäus ein prophetischer Ausblick von Palmsonntag, an dem die Massen Jesus folgen, über Karfreitag, dem Tag der Errettung von Sünde, bis hin zu Ostersonntag, dem Tag des Sieges und der Nachfolge. Der Verfasser Markus bereitet seine Leser auf vielen Seiten auf das vor, was sie erwartet. Ich möchte an dieser Stelle noch auf diesen Prozess der Heilung, den Jesus hier an Bartimäus vollbringt, eingehen. Vielleicht leidest du an einer Krankheit und du fragst dich jetzt, warum Jesus ausgerechnet diesen Bartimäus heilt und dich nicht. Vielleicht stellst du dir diese Fragen auch im Rahmen dieser Corona-Krise. Oder vielleicht hast du auch Angehörige oder Freunde verloren, die an einer Krankheit verstorben sind und fragst dich jetzt, warum hat Gott ihn oder sie nicht gesund gemacht? Nun, zunächst glaube ich daran, dass Gott sich heute wie auch vor 2000 Jahren nicht in seiner Barmherzigkeit und seinem Willen zu heilen verändert hat. Der Gottessohn, der diesen Bartimäus gesund gemacht hat, ist heute immer noch der gleiche. Und ich möchte 4 Gründe nennen, weshalb Gott auch heute noch heilt. Den ersten Grund, warum Gott heilt, habe ich schon genannt, weil er von Barmherzigkeit bewegt wird. Unsere Geschichte von Bartimäus wird auch im Matthäusevangelium beschrieben. Und in dieser Erzählung heilt Jesus nicht nur einen, sondern 2 Blinde. Und es wird ein Grund genannt, warum er sie heilt. Wir finden ihn in Matthäus 20, Vers 34. Dort steht, da ergriff ihn tiefes Mitgefühl, er berührte ihre Augen und im selben Augenblick konnten sie sehen. Gott heilt Menschen aus Mitgefühl und Erbarmen. Ein zweiter Grund. Gott heilt, um sich und seinen Sohn zu verherrlichen. Heilung geschieht zu seiner Ehre. Der Evangelist Lukas erwähnt diesen Grund häufig für Heilungswunder Jesu. Ein dritter Grund, Gott heilt Menschen, weil sie ihm vertrauen und an ihn glauben. So wird es auch bei Bartimäus beschrieben, dein Glaube hat dich gerettet. Gott antwortet manchmal auf unser Vertrauen mit einer Heilung. Wer in einer Heilung durch Gottes Eingreifen glaubt, der besitzt gleichzeitig den Glauben, dass Gott die Fähigkeit zu heilen hat. Und wenn du nicht wirklich davon überzeugt bist, dass Gott auch heute noch heilen kann, dann wirst du ihn wohl auch nicht darum bitten. Jesus selbst lehrt uns, dass wir uns keine Grenzen setzen sollen in dem, um was wir Gott bitten. Warum sollten wir Gott also Grenzen setzen? Wir finden das in Matthäus 21, Verse 21 bis 22. Dort steht, ich sage euch, wenn ihr Glauben habt und nicht zweifelt, könnt ihr sogar diesem Berg hier sagen, heb dich empor, stürz dich ins Meer, und es wird geschehen. Wenn ihr betet und im Glauben um etwas bittet, werdet ihr es erhalten, was immer es auch sei. Und noch ein vierter Grund, weshalb Gott heilt. Gott heilt als Antwort auf seine eigene Verheißung. Eine dieser Verheißungen bezieht sich auf die Gemeinde und findet sich im Brief des Apostels Jakobus, Kapitel 5, Verse 14 bis 16. Ist jemand von euch krank? Dann bitte er die Ältesten der Gemeinde zu sich, damit sie für ihn beten und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Ihr Gebet, im Glauben gesprochen, wird dem Kranken Rettung bringen. Der Herr wird ihn seine Hilfe erfahren lassen. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Es gibt noch mehr Gründe, warum Gott heilt, und seine Wege sind manchmal unergründlich. Aber ich denke, allein diese Auswahl von 4 Gründen finden wir im Wirken Jesu auf der Erde immer wieder. Aber manchmal heilt Gott auch nicht. Und auch dafür hat er Gründe. Zum Beispiel, wenn sich jemand vollständig von Gott abwendet. Weitere Gründe können ein gesetzlicher oder ein lauer Glaube sein. Ein gesetzlicher Glaube, also ein Glaube wie der der Pharisäer, oder eben ein lauer Glaube, also ein Glaube, der vielleicht nur noch eine Ansammlung von erlernten Ritualen ist, aber keine echte Gottesbeziehung mehr hat, können Gott fernhalten. Möge ein jeder sich selbst prüfen. Es gibt noch weitere Gründe. Markus berichtet uns, dass Jesus in seiner Heimatstadt Nazareth nicht heilen konnte, wegen des Unglaubens der Einwohner. Das sollen nur ein paar Beispiele sein. Wenn du krank bist, vielleicht auch schon länger, dann kann ich dir sagen, dass Gott diese Krankheit und dieses Leid für etwas Gutes gebrauchen wird. Krankheit kommt nie von Gott, aber er ist der beste Recycler, den ich kenne. Er kann etwas Leidvolles wie eine chronische Krankheit nehmen und etwas Gutes daraus gestalten. Keine Ahnung, ob Gott dich von deiner Erkrankung jemals heilen wird oder ob er dir die Schmerzen schon bald nehmen wird, indem er dich gesund macht. Ich weiß auch nicht, wie lange diese Corona-Krise noch dauern wird, ob es dich treffen wird und ob du dich infizierst. Möglicherweise verlierst du durch das Virus sogar einen lieben Menschen. Aber egal, was passiert, einen Rat habe ich für dich. Bleib an Gott dran. Denn er wird, ich bin fest davon überzeugt, dass er mit dir etwas Gutes und Großes vorhat. Woher weiß ich das? Ich war Mitte 20, da lag ich im Krankenhaus mit Schmerzen und habe auf eine Diagnose gewartet. Der Arzt kam ins Zimmer und sagte mir, dass ich eine unheilbare chronische Krankheit habe. Und ja, ich habe Gott viele Fragen gestellt und vieles nicht verstanden. Er hat mich bis heute auch nicht komplett gesund gemacht, aber er hat mir die Schmerzen weitestgehend genommen und ich habe gelernt, damit umzugehen. Heute, mit einigen Jahren Abstand, kann ich immer noch nicht sagen, dass ich froh bin, krank zu sein. Ganz im Gegenteil, es ist einfach nur ätzend. Aber ich bin gewachsen. Ich habe erkannt, dass ich nicht die Macht über mein Leben habe, sondern dass Gott die Kontrolle hat. Ich habe erkannt, dass Gesundheit, dass die schönen Momente im Leben, ja sogar jeder Atemzug, keine Selbstverständlichkeit sind, sondern ein Geschenk Gottes. Es war kein leichter Weg, von der Frage Gott warum, bis zu der Erkenntnis, dass Gott diese Krankheit benutzt hat, um mich näher zu ihm zu bringen. Es hat alles einen Sinn. Du verstehst heute vielleicht nicht, warum dein gesundheitlicher Zustand ist, wie er ist. Aber Gott sieht viel weiter und viel tiefer als du. Vertrau ihm. Die Jünger waren verwirrt über das, was Jesus ihnen vor dem Palmsonntag erzählte. Dass er versuchte, ihnen zu erklären, wie man ihm nachfolgt. Sie liefen ihm doch schon überall hinterher. Und dazu diese merkwürdigen Hinweise, dass er sterben würde. Was sollte das alles? Bartimäus hat sich sicherlich die Frage gestellt, warum Gott ihn blind werden ließ, warum ausgerechnet er dazu verdammt war, Tag für Tag an der Straße nach Jerusalem zu sitzen und zu betteln. Und du und ich, wir fragen uns, warum wir krank sind und weshalb wir Schmerzen haben. Bartimäus verstand, nachdem Jesus ihm das Augenlicht gab, dass es darum geht, ihm nachzufolgen, und tat dies auf der Stelle. An Ostern verstanden die Jünger, warum Jesus sie so intensiv vorbereitete und unterwies. Sie würden nun seine Kirche bauen und das Evangelium lernen. Und du und ich, wir werden eines Tages auch verstehen, weshalb alles so kam, wie es kam. Bleib an Gott dran, auch in schweren Zeiten. Ich möchte zum Schluss das Ende des Markus-Evangeliums lesen. Markus Kapitel 16, die Verse 15 bis 20. Danach sagte Jesus zu seinen Jüngern: Geht in die ganze Welt und verkündet der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder ein tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Amen. Ich wünsche euch Gottes Segen und bis bald.